Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Zuerst habe ich Grüße an euch. Meine Frau und meine Tochter können heute nicht hier sein, also liebe Grüße von Angelia und Leia. Die Leia, die hat gerade Fieber, die kriegt wahrscheinlich Zähne, also alles normal. Genau. Und fürs Thema heute habe ich mir überlegt, wie schaffe ich das heute so gut wie möglich, euch zu kommunizieren? Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Letztes Jahr war es so gewesen, dass ich hier auch mal gepredigt habe. Und da habe ich euch so eine Eselsbrücke mitgebracht. Das war die Eselsbrücke Hä. Da ging es darum, hoffnungsvoll, einfach, herausfordernd. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen, der das bis heute weiß. Respekt. Dann ist das die Lernmethode, mit der du gut lernen kannst. Und heute habe ich wieder eine Lernmethode für euch mitgebracht, die wir in der Predigt immer wieder hören werden. Und zwar geht es um auditives Lernen. Das heißt, es gibt Leute, die lernen einfacher dadurch, dass andere das erklären oder indem sie das von unterschiedlichen Leuten erklärt bekommen. Also es geht um das Lernen durchs Hören. Und heute geht es ja auch wieder um das Thema Vertrauen. Und deswegen werde ich in der Predigt immer wieder sagen, Gott ist gut. Und eure Aufgabe ist es dann, jedes Mal, wenn ich das sage, mit allem Enthusiasmus, mit aller Freude, mit aller Wachheit zu antworten, alle Zeit. Okay? Ich gehe davon aus, dass ihr mich dann auch alle versteht und dass ihr noch wach seid und so, ne? Also, es ist ein Geben und Nehmen. Wir probieren es einmal aus. Gott ist gut. Sehr gut. Okay. Also, um dieses Thema Vertrauen genauer zu erläutern, schauen wir uns heute Elia und Elisa an. Man könnte Elia und Elisa durch ihren Prophetendienst so ein bisschen als die rechte Hand Gottes beschreiben oder die rechten Hände Gottes. Sie haben viele Wunder erlebt, leben zu einer sehr herausfordernden Zeit, denn ihre Aufgabe ist es, die Bundesbrüche mit Gott aufzuzeigen. Das heißt, Israel hat ja einen Bund geschlossen mit Gott. Ja, ein Beispiel dafür sind die 10 Gebote und sie haben den Auftrag, die Beziehung zu Gott wiederherzustellen, indem sie sagen, hey Israel, ihr habt eine Beziehung, ihr müsst umkehren, ihr müsst wieder zurück zu Gott kehren. Und eine Information noch, bevor wir gleich in den Text gehen, weil der Name Gott ganz viel vorkommt, benutze ich manchmal Jahwe, um deutlich zu machen, das ist unser Gott. Wir werden uns gleich viel mit Baal auch beschäftigen. Genau. Also, in welcher Situation befinden wir uns? Elia wird vorgestellt als ein Prophet, der zur Zeit lebt, als Israel geteilt ist, also in Nord- und Südreich. Und jedes Mal, wenn wir dann von Israel lesen, geht es um den Norden Israels und wenn wir von Juda reden, um den Süden. Das ist so Samaria, Judäa, die Gegend. Und Elia wird dann also auf Geheiß von Jahwe zu König Ahab geschickt. Dort lässt er es nicht regnen, mehrfach kommt Feuer vom Himmel, um aufzuzeigen, dass Jahwe der einzig wahre Gott ist. Und nach diesen ganzen Zeichen und diesem besonderen Situation am Berg Karmel möchte Isabel ihn töten lassen und er flüchtet in die Wüste. Und er ist so traurig und depressiv darüber, dass das Volk nicht umkehrt, dass er auf dem Berg Horeb Jahwe begegnet und er sagt, ich will eigentlich nicht mehr oder ich kann nicht mehr. Daraufhin gibt er ihm den Auftrag, Elisa zu berufen, von dem wir zu dem Zeitpunkt noch nichts wissen. Und ganz spannend finde ich hier, Gott erklärt den Grund, warum dieser Dienst wichtig ist. Und da heißt es, ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Jahwe benutzt also die ganzen Zeichen mit Elia, weil Jahwe Baal den Krieg erklärt. Jahwe zerstört quasi jedes Argument, an Baal zu glauben. Baal war der Gott für Regen, er lässt es nicht regen. Baal war der Gott für Versorgung, also auch für Öl und Weizen, und er lässt Öl und Weizen bei der Witwe von Zarpath nie versiegen. Also in einer Dürrezeit, Öl und Weizen versiegt nicht. Genauso soll er übers Leben herrschen und Jahwe lässt den Sohn von der Witwe aus Zarpath durch Elia wieder auferwecken. Und selbst als es heißt, Baal kann Feuer regnen lassen, lässt Jahwe Feuer regnen. Wir sehen also, wir befinden uns in einer Situation, in der Jahwe Baal den Krieg erklärt. Und ich finde gerade diese Situation am Berg Karmel, wo quasi beide Völker, also ich sag mal das Volk von Baal und das Volk von Jahwe, Stiere aufbahren und dann sagen, okay, wir tun jetzt irgendwie alles, dass unser Gott Feuer vom Himmel schenkt. Und Elia erschüttet noch Wasser auf das Stier. Und dann kommt Feuer vom Himmel. Und ich finde das so krass, das Feuer zerfrisst die Steine. Also dafür muss man kein Physiker sein, um irgendwie herauszufinden, wie krass das ist. Aber Jahwe will ganz klar deutlich machen, er ist Gott. Und er setzt ein Statement. Wir sehen also, wenn wir uns mit Elia beschäftigen, brauchen wir immer das im Hintergrund zu wissen. Jahwe zerstört jedes Argument, an Baal zu glauben. Und so offenbart sich eine unglaubliche Geschichte, deren Ziel es ist, Israel zur Umkehr zu führen. Denn Gott ist gut.
Alle Zeit.
Genau, denn Gott ist da. Und obwohl er jedes Recht hatte, Israel fallen zu lassen, benutzt er immer wieder Propheten und Wunder, um Israel und Juda umkehren zu lassen. Die Begegnung Jahwe auf dem Berg Horeb ist nun der letzte Auftrag von Elia. Der letzte Auftrag, jemanden nachzuberufen. Und das ist auch sehr spannend, könnt ihr euch gerne durchlesen, aber ich fasse es kurz zusammen. Er geht zu Elia, er wirft ihm wortwörtlich seinen Mantel um und anscheinend weiß Elisa, dass das das Zeichen für Prophetenberufung ist. Er fragt, kann ich noch kurz eine Abschiedsparty machen? Elia lässt ihn dann gewähren und nebenbei wird noch erwähnt, dass Elisa sehr wohlhabend gewesen ist, weil der hatte 12 Rinder und 2 von den Rindern werden für die Party geopfert. Also da waren richtig viele Leute. Also wenn wir jetzt für uns hier 2 Rinder machen würden, ich glaube, wir könnten 2 Wochen davon essen, wenn das durchhalten würde. Also da war richtig viel los, da waren richtig viele Leute gewesen und gesagt, getan, kommt Elisa dann mit, also mit Elia und dient ihm. Und das nächste große Ereignis, was dann passiert, lesen wir in 2. Könige 2, 1 bis 18. Genau, und die Stelle würde ich gern gemeinsam mit uns lesen. Genau, dankeschön. Und es geschah, als der Herr den Elia im Sturmwind zum Himmel auffahren lassen wollte. Da ging Elia mit Elisa von Gilgal hinweg. Und Elia sprach zu Elisa, bleibe doch hier, der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. So kamen sie hinab nach Bethel. Da gingen die Prophetensöhne, die in Bethel waren, zu Elisa heraus und sprachen zu ihm, weißt du auch, dass der Herr deinen Herrn heute über deinem Haupt hinwegnehmen wird? Er aber sprach, ich weiß es auch, schweig nur still. Und Elia sprach zu ihm, Elisa, bleibe doch hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sprach, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. So kamen sie nach Jericho. Da traten die Prophetensöhne, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm, weißt du auch, dass der Herr deinem Herrn über deinem Haupt hinwegnehmen wird? Er aber sprach, ich weiß es auch, schweig nur still. Und Elia sprach zu ihm, bleibe doch hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sprach, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. Und so gingen sie beide miteinander. Und 50 Mann von den Prophetensöhnen gingen hin und stellten sich ihnen gegenüber in einiger Entfernung auf, während diese beiden am Jordan standen. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug damit das Wasser. Das teilte sich nach beiden Seiten, sodass sie beide auf dem Trockenen hindurchgingen. Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sprach Elia zu Elisa, erbitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Und Elisa sprach, möchte mir doch ein zweifacher Anteil an deinem Geist gegeben werden. Er sprach, du hast etwas Schweres erbeten. Also Elia sprach, du hast etwas Schweres erbeten. Wirst du mich sehen, wenn ich von dir hinweggenommen werde, so wird es dir zuteil werden. Wenn aber nicht, so wird es nicht geschehen. Und es geschah, während sie noch miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und trennte beide voneinander. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Elisa aber sah ihn und rief, mein Vater, der Wagen Israels und seine Reiter. Und als er ihn nicht mehr sah, nahm er seine Kleider und zerriss sie in 2 Stücke. und er hob den Mantel des Elia auf, der von diesem herabgefallen war, und kehrte um und trat an das Ufer des Jordan. Und er nahm den Mantel des Elia, der von ihm herabgefallen war, und schlug damit das Wasser und sprach: Wo ist der Herr, der Gott des Elia? Und als er das Wasser schlug, teilte es sich nach beiden Seiten, und Elisa ging hindurch. Als aber die Prophetensöhne, die bei Jericho ihm gegenüberstanden, das sahen, sprachen sie: Der Geist des Elia ruht auf Elisa. Und sie gingen ihm entgegen und verneigten sich ihm zur Erde. Ich weiß, das war jetzt ein bisschen viel Text, aber ich will uns gemeinsam aufmerksam dafür machen, wie besonders dieser Text ist. Und deswegen ist wichtig, einmal alles zu wissen, was da steht. Und dieser Text fängt an mit der schlechtesten Formulierung oder dem schlechtesten Start, eine Geschichte zu erzählen, mit einem riesen Spoiler. So, ne? Und es geschah, als der Herr den Elia im Sturmwind zum Himmel auffahren lassen wollte. So. Und dieser Spoiler, das wissen irgendwie alle. Also alle haben mitbekommen, Elia hat heute Himmelfahrt. Also ich weiß nicht, warum das wichtig war zu dem damaligen Zeitpunkt, aber alle Propheten kriegen es mit und sind auch ein bisschen überfordert mit dieser Situation. Also wir sehen, Elia und Elisa reisen zu den unterschiedlichen Orten, wo es diese Prophetenschulen gab. Das heißt, Prophetensöhne waren nichts anderes als Propheten, die darin ausgebildet wurden, Propheten zu werden. So, und man könnte meinen, Elia verabschiedet sich. So, er geht auf seine letzte Reise und verabschiedet sich nochmal von allen. Und Elisa soll irgendwie an jedem Ort so abgeschüttelt werden, als würde er irgendwie stören. Und jedes Mal kommen auch die Propheten auf Elisa hinzu und sagen: Ey, haben wir Gottes Stimme richtig gehört? Haben wir es richtig verstanden? Und Elisa ist so: Ja, aber ich habe Angst, es zu verpassen. Seid leise, ich muss mich konzentrieren. In dieser Situation befinden wir uns. Und diese Szene muss man sich vorstellen, dass sie immer wieder an neue Orte kommen und immer wieder ermutigt Elia, Elisa irgendwie da zu bleiben. Und ich finde auch besonders bei diesen Schülern, denen Gott scheinbar auch offenbart hatte, dass Elias Himmelfahrt heute ist, diese Überforderung wird irgendwie so ein bisschen deutlich, dass alle Schüler, also egal an welchem Ort sie kommen, immer wieder zu Elisa kommen: Hat Gott dir auch gesagt, dass Elia heute Himmelfahrt hat? Und bei Elisa merken wir diesen Wunsch, das nicht zu erleben, beziehungsweise das nicht zu verpassen, dass sein Meister ihn verlässt. Weshalb er immer so kurz angebunden ist. Er will in anderen Worten sagen: Ja, ihr habt Gottes Stimme richtig gehört, aber wir wissen nicht wann und wo, also seid ruhig und lasst mich auf Elia konzentrieren. Elisa zeigt seine Verbundenheit und seine Treue zu Elia. Und er bleibt die ganze Zeit da. Sie gehen gemeinsam durch den Jordan und es kommt dieses letzte Gespräch zwischen Elia und Elisa, wo gedanklich nochmal irgendwie alles von Elisa gefordert wird. Es ist die Verabschiedung zwischen Meister und Schüler, zwischen engsten Freunden, die jahrelang gemeinsam für den Herrn unterwegs gewesen sind. Elia war bestimmt begeistert von Elisa, weil er ja diese Treue sieht, dass er ihm nachfolgt, dass er in seiner Gegenwart sein möchte. Und dann folgt das Gespräch, wo Elisa hätte alles erbeten können. Ja, also ähnlich wie die Situation bei Salomo, der alles erbeten kann. Und Elisa bittet den Elia um den zweifachen Teil des Geistes. Und der Gedanke ist hier: Wenn du bei Gott bist, dann bitte für mich, dass ich den zweifachen Teil des Geistes erhalte. Und Elia ist scheinbar so nah an Gott, dass er das direkt versprechen kann. Dass er sagen kann: Hey, wenn du mich siehst, wie ich gen Himmel fahre, dann wirst du das bekommen. Dann kommt der Feuerwagen und holt Elia ab. Und diese Situation muss man sich mal vorstellen. Während sie noch redeten, kam ein Wagen von Feuer mit feurigen Pferden und Elia und Elisa werden getrennt. Ich glaube, das muss so ein auffälliges Ereignis gewesen sein, dass selbst die Propheten auf der anderen Seite des Jordans sehen konnten, wie dieser feurige Wagen Richtung Himmel fährt oder fliegt. Und daraufhin zerreißt Elisa seine Kleider als Zeichen der Trauer und nimmt den Mantel des Elia, der ja von besonderer Bedeutung war. Wir wussten ja, er wurde quasi mit diesem Mantel berufen. Und er nimmt diesen Mantel dann auch, um den Jordan zu teilen. Die Schüler, die wahrscheinlich gerade die Himmelfahrt gesehen hatten, wissen sofort Bescheid, dass das wirklich geschehen ist, weil Elisa alleine durch den Jordan zurückkommt. Und sie gewähren ihm nun dieselbe Autorität wie Elia. Leider beantwortet diese Geschichte ganz viele Fragen nicht und wir wissen nicht, warum Elisa sich das gewünscht hat, also warum der zweifache Anteil des Geistes. Wir wissen nicht, warum mindestens 52 Leute wissen, dass Elia an dem Tag Himmelfahrt hat. Aber ich glaube, wir müssen uns diese Geschichte ein Stück weit vergegenwärtigen, um auf die Gedanken zu kommen, die Gott an dieser Stelle hat. Und deshalb will ich euch mal ganz ehrlich und offen an meinen Fragen an diesen Text teilhaben lassen. Also die erste Frage ist, wieso sind die auf die andere Seite des Jordans gegangen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe immer das Gefühl, der Jordan ist sowieso ständig im Alten Testament im Weg. So, der wird die ganze Zeit geteilt, um irgendwie das Volk Israel durchzulassen. Und dann wird er hier wieder geteilt. Und ich denke mir so, was ist auf der anderen Seite? Sind da Bushaltestellen für Feuerwegen? Also was? Warum muss man denn immer durch den Jordan gehen, bevor irgendwie was passieren kann? Und dann ist das ja auch noch Hin- und Rückreise, ne, durch den Jordan, als wäre das ein normaler Ort. Also ihr könnt das ruhig euch vorstellen wie so ein richtig großer Fluss. Also wenn man geschichtlich zurückrechnet, dann kann man schon sagen, dass das ein richtiger Fluss gewesen ist. Das war nicht so ein Bach oder so, ne? Also schon eher so, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal Rhein, aber ich bin kein Wasserforscher oder so. Aber das war ein richtiger Fluss. So, und dann spricht Elia die ganze Zeit, immer wieder, wenn ihr 1. Könige und 2. Könige lest, werdet ihr sehen, Elia spricht die ganze Zeit, als wüsste er, was Gott möchte. So, er geht zu König Ahab und sagt, ja, es wird jetzt nicht mehr regnen. Wir lesen nichts davon, dass Gott sagt, hey, geh mal zu König Ahab, sag ihm das, weil ich will mich dadurch verherrlichen. Elia weiß das irgendwie. Und ich glaube, das führt mich an den Punkt, der für mich heute wichtig ist. Hab ich nicht denselben Geist wie Elia? Müsste ich nicht genauso wirkungsvoll sein? Und wenn du dir diese oder ähnliche Fragen stellst, habe ich eine gute Nachricht für dich. Gott ist gut. Denn er hält diese Fragen aus. Er kann es aushalten, dass du diese Spannungen erlebst, dass du Herausforderungen hast, dass es nicht einfach ist, an ihn zu glauben. Und wir gehen nochmal in die Geschichte und zoomen raus, was von oben quasi alles passiert ist. Jahwe hat das Ziel, das Volk Israel erkennen zu lassen, dass er mit Jahwe nicht einfach machen kann, was man will. Er gebraucht Elia als Warnung. Wir erinnern uns, Jahwe macht durch die Geschichte mit Israel deutlich, dass er treu ist. Und durch sein Eingreifen mit Propheten erweist er seine Treue. Er gibt immer wieder die Möglichkeit, zurück in die Beziehung zu ihm zu kommen. Und der Hintergrund der Geschichte ist, Jahwe kämpft gegen Baal. Und er nimmt ihn so richtig auseinander. Alle Dinge, die Baal zugesprochen wurden, hat Jahwe getan. Er zeigt, dass Baal ein toter Gott ist. Ein selbsterschaffener Gott, der nichts tun kann. Doch obwohl Jahwe das alles getan hat, was angeblich nur Baal kann, kehrt Israel nicht um. Jahwe zeigt, ich habe alles im Griff. Jahwe zeigt, er hat alles unter Kontrolle und dass er die Kontrolle nicht verloren hat. Denn Gott ist gut. Denn er hat alles unter Kontrolle. Durch die Teilung des Jordans, die von Elisa ausgeht, wird in der Geschichte hervorgehoben, dass Elisa alles richtig gemacht hat. Also, dass er den zweifachen Teil des Geistes bekommen hat. Doch selbst er schlägt auf den Fluss und sagt, wo ist der Herr, der Gott des Elia? Er besitzt doch schon den doppelten Teil des Geistes. Er benutzt auch den Mantel von Elia, was für mich auch so eine Zwischenfrage an den Text ist. Wenn das Feuer war, warum ist der Mantel nicht verbrannt? Aber Gott macht die Dinge so, wie er möchte. Also Elisa hat diesen Mantel und schlägt auf den Jordan und kann da durchgehen. Dadurch gewähren ihm die Prophetenschüler dieselbe Autorität wie Elia. Und derselbe Geist liegt auch auf uns. In der nachfolgenden Geschichte mit Elisa gibt es unterschiedliche besondere Aktionen, wo er entweder dieselben Wunder, mehr Wunder oder ähnliche Wunder zu Elia macht. Also einmal Öl und Weizen vermehren, Auferweckung. Und was mich so begeistert hat, je nachdem, wie man die Wunder zählt, kann man wirklich dazu kommen, dass wir doppelt so viele Wunder von Elisa zählen können. Elisas Geschichte ist geprägt von großem Vertrauen in Jahwe und in Elia, bis es zu dieser Situation kommt, wo es darum geht, ob er den Geist des Elia bekommen hat. Und das ist der Heilige Geist. Und jetzt könnte man sagen, der Typ, der einen Feuerwagen hat hinauffahren sehen, warum sollte der zweifeln? Und ich glaube, er zweifelt, weil er keinen Unterschied merkt. Und geht es uns nicht häufig genauso? Wir fühlen uns vielleicht in unserer Situation oder in der Eintönigkeit unseres Glaubens irgendwie gefangen. Dann schauen wir irgendwie zu anderen Christen oder zu berühmten Predigern. Ich weiß nicht, wen ihr da so kennt, so Ulrich Pazani oder Samuel Wolthaus. Und dann denken wir, wenn ich doch nur so glauben könnte wie er oder wenn ich das tun könnte, was er tut, dann wäre ich irgendwie anders, dann würde alles besser laufen. Ich denke, jeder von uns hat irgendwie Personen, also auch ich, die wir irgendwie um deren Glaubenswillen beneiden. Und wo wir den Gedanken haben, wenn ich nur das hätte, dann würde ich richtig glauben, dann würde ich Durchbrüche erleben, dann würde ich vorwärts kommen. Und wenn du diese Gedanken kennst, möchte ich dir heute Mut zusprechen. Es gibt noch viele Unterschiede zwischen Elia und uns, was uns Mut machen sollte, Gottes Willen heute kennenzulernen. Wenn wir uns anschauen, was sich nicht geändert hat in dieser Geschichte, dann werden wir erkennen, dass nur der Heilige Geist das ist, was gleich ist zwischen Elia und uns heute. Jahwe ist mit uns, er möchte uns gebrauchen, um seine Treue anderen Menschen erfahren zu lassen. Auch du persönlich darfst seine Treue erfahren. Wir als Gemeinde sind aufgerufen, unserem Nächsten in der Gemeinde oder auch außerhalb Treue erfahren zu lassen. Treue, dass dieser Gott eine Beziehung mit dir haben möchte. Also egal, wie herausfordernd deine Zeit vielleicht gerade ist oder ob es besonders schwer oder leicht ist, ob du dich Gott nah oder fern fühlst, erinnere dich vielleicht an diese Predigt oder an deinen Sitznachbarn, der mit dir alle Zeit sagt, dass ihr gemeinsam unterwegs ist. Dass ihr gemeinsam unterwegs seid auf dieser Erde. Suche nach Hilfe, wenn du Hilfe brauchst, denn die Sache, die uns wirklich alle eint, ob wir das emotional fühlen oder nicht, wir wissen, Gott ist gut. Denn er lässt dich nicht alleine. Er hat dich nicht vergessen oder aus den Augen verloren und egal, wodurch du dich angesprochen fühlst, halte die Augen für Gottes Willen und sein Wirken offen. Denn heute heißen die Götter nicht mehr Baal. Heute haben wir über 330 Millionen verschiedene Götter, die eigentlich nichts tun können. Die Menschen geschaffen haben und gerade dadurch das Problem schon deutlich wird. Wir beten dann etwas an, was wir selbst geschaffen haben. Wir erhoffen häufig auf anderen Wegen, als in der Beziehung zu Gott glücklich zu werden. Ich habe das genannt, wir versuchen Gott plus. Also wir versuchen etwas noch in die Beziehung hineinzuholen. Dabei reicht Gott völlig aus. Nur wir können nicht ohne Gott. Das ist auch was, was wir verstehen müssen, dass wir da eine Abhängigkeit zu ihm haben. Und ich will dich heute ermutigen, hinterfrag mal deine Beziehung zu Gott. Vertraust du Gott wirklich? Oder gibt es einen Bereich, wo du sagst, da muss ich Gott noch ein bisschen was hinzufügen? Und das können ganz viele Dinge sein. Das kann Gott plus Sport sein, das kann Gott plus Freunde, Gott plus Genuss, Gott plus Ehepartner, Gott plus Kinder. Da gibt es ganz viele Dinge, wo wir sagen, ja, ich glaube an Gott, ich habe eine lebendige Beziehung, aber wenn es mir richtig schlecht geht, dann brauche ich doch irgendwie meinen Partner oder dann blühe ich auf, weil meine Tochter da ist. Da gibt es viele Dinge, in denen ihr euch selber prüfen müsst. Gott möchte, dass wir eigenständige Menschen sind, die in keiner Abhängigkeit stehen, außer zu ihm. Und dazu zählt halt einfach alles. Echte Erfüllung finden wir nur in Gott. Und ich glaube, jeder von uns, der heute hier ist, der in einer Beziehung lebt, weiß auch, wie diese Erfüllung aussieht. Mal ist es vielleicht stärker für uns, mal vielleicht schwächer, mal sehnen wir uns auch danach. Aber ich glaube, jeder von uns hat spätestens bei der Bekehrung das irgendwie mal erlebt, erfüllt zu sein von Gott. Und das führt uns in echte Abhängigkeit. Und wenn wir für uns nochmal erkennen, dass Elia genauso ein Mensch war wie du und ich, dann muss uns das in erster Linie motivieren. Es sollte uns motivieren, ganze Beziehungen mit Gott zu machen, ganze Beziehungen mit Gott zu führen. Egal, ob es in den Höhen ist oder in den Tiefen. Und Elia selbst sehnte sich ja nach dem Tod, nachdem er von Isabel geflohen war. Er war depressiv, ausgelaugt und Gott erweist ihm sogar diese Ehre, dass er ohne Tod in den Himmel kommen darf. Und ihr könnt gerne meine Frau fragen, wenn wir das nächste Mal hier sind. Aber ich glaube, in meinem Leben gab es persönlich keine herausfordernde Zeit als die Bibelschulzeit. Denn nach meiner Taufe habe ich mich Gott noch nie so weit entfernt gefühlt an dem Ort, wo er hätte irgendwie am nächsten sein sollen. Und es gab wirklich viele unterschiedliche Dinge, die dafür gesorgt haben, dass es sehr herausfordernd wurde. Da könnt ihr gerne nach der Predigt mich fragen. Aber in der Zeit habe ich mich Elia besonders nah gefühlt, weil er einfach nicht happy war. Es waren einfach so viele Dinge und so viele Gefühle, die wir von ihm vermittelt bekommen. Und er war ganz ehrlich zu Gott. Das hat mich irgendwie begeistert. Und ich habe dann manchmal gebetet, Herr, schenk mir doch einen Feuerwagen, so, und hol mich einfach hier ab. So, ich gehe auch durch den nächsten Fluss. Ich kann auch meine Jacke da drauf hauen, ist auch kein Problem. Ne, auch so eine Situation, wo ich mir die Frage stelle, was bringt das? Also, habt ihr schon mal eine Jacke auf Wasser gehauen? So, also, normalerweise geht dann nicht der Fluss auseinander. So. Es gibt einfach manchmal, wenn Gott was tun möchte und sich verherrlichen möchte, dann macht er das einfach. Und ich möchte euch einladen, im Gebet ehrlich zu Gott zu sein. Denn wir haben einen Gott, der Wunder tun kann, einen Gott, der mächtig ist und der das Ziel verfolgt, andere Götter als machtlos darzustellen für uns. Dass es uns leichter fällt, ihm zu glauben. Dass wir sehen können, er ist der mächtige Gott. Häufig denken wir, dass wir als Menschen noch etwas brauchen, um vollkommen zu werden. Und genauso geht es uns im Glauben, wenn wir an den Punkt kommen, dass wir irgendwie sagen, wenn ich noch die Gabe hätte oder vielleicht die Geistesgabe, dann würde ich nie vom Gott abfallen. Dann würde ich nie vom Glauben abfallen. Wenn ich nur ein Wunder sehen dürfte. Und ich finde es spannend, dass die Bibel hier ganz anders ist. Sie offenbart quasi, dass diese Sucht, sage ich mal in Anführungsstrichen, etwas zu sehen, fehlendes Vertrauen ist. Die Bibel sagt, selig sind die, die glauben und nicht sehen. Die Bibel ändert hier also die Perspektive. Ja, die Bibel ändert hier also die Perspektive. Also wir können am Verhalten Israels sehen, sie haben alles gesehen. Also selbst Feuer vom Himmel, was Steine auffrisst. Und trotzdem kehren sie nicht um. Trotzdem gehen sie nicht zurück zu Gott. Und das war nicht nur ein Wunder oder ein Zeichen, was sie gesehen haben. Wie gehen wir also damit um, wenn wir merken, dass wir zweifeln und wir überlegen, welche andere Sache uns noch füllen kann? Ich glaube, es ist gut, Jahwe anzuzweifeln. Ich glaube, das ist ein Satz, den wir uns häufig nicht trauen zu sagen, deswegen sage ich es nochmal. Ich glaube, es ist gut, Jahwe anzuzweifeln. Weil das spiegelt nur wieder, wie ehrlich und aufrichtig du es mit Gott meinst. Gott selbst sagt in der Bibel, stell mich auf die Probe, forder mich doch heraus. Wir müssen Gott nicht verstehen, um an ihn zu glauben. Und wie klein wäre er, wenn wir ihn verstehen würden. Und ich glaube, häufig, wenn wir hier auf der Erde sind, erleben wir Dinge, die uns aus dem Konzept bringen. Wo wir sagen, hey, Gott, wie kannst du das zulassen? Wie kannst du das tun? Und ich will diese Situation nicht irgendwie kleinreden oder so. Ich will euch ermutigen, in diesen Situationen ehrlich zu Gott zu sein. Ich habe heute Morgen eine Nachricht in der Familiengruppe bekommen von meiner Tante. Also mein Onkel hat geheiratet. Die hatte jetzt eine längere Zeit Krebs gehabt und ist jetzt heute Nacht heimgegangen. Und sie lässt zwei Kinder zurück mit 15 und 7. Und als ich diese Nachricht bekommen habe, dachte ich so, boah, sie ist 38 Jahre alt geworden. Ich dachte, boah, also wenn man sich das dann irgendwie vorstellt oder vergegenwärtigt, dass einem selbst das genauso passieren könnte, weil wir halt nur Menschen sind, dann war ich ganz schnell an dem Punkt zu sagen, Gott, ich verstehe dich nicht. Was soll denn das? So, kannst du nicht warten, bis beide Kinder 18 sind? Und dann merkst du ganz schnell, wie du versuchst, deine Werte, deine Orientierung auf Gott überzustülpen und zu sagen, hey Gott, so läuft das. Aber an so einen Gott glauben wir nicht. Wir glauben nicht, dass wir Gott verstehen müssen. Weil wenn wir Gott verstehen müssen, dann müssten wir jetzt mal nach Israel gehen und das mit der Jacke ausprobieren. Jeder darf mal seinen Mantel ausprobieren und dann hauen wir alle mal auf den Jordan und schauen, bei wem teilt sich's, der ist der nächste Prophet. Aber so funktioniert das nicht. Wir leben alle in einer Beziehung, in einer lebendigen Beziehung zu Gott. Und das bedeutet auch, sich zuzugestehen, dass wir Dinge nicht erklären können. Ich werde meinem Onkel nicht sagen können, das liegt daran, weil... Und ich brauche das auch nicht. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber es ist wichtig, in diesem Punkt treu, ehrlich und offen zu sein. Weil das bedeutet, das Vertrauen zu haben. Ich weiß nicht, wie ihr für euch Vertrauen beschreibt, aber Vertrauen ist eigentlich die Hoffnung darin zu setzen, nicht enttäuscht zu werden. Also wenn ich jetzt... Fällt gerade kein gutes Beispiel ein, aber angenommen, meine Tochter ist 16 und ich sage, du musst um 10 Uhr zu Hause sein, dann vertraue ich ihr, dass ich nicht enttäuscht werde, dass sie um 10.05 Uhr nach Hause kommt. So, ne? Und im Bezug auf Gott ist es ganz, ganz ähnlich. Das Vertrauen zu haben, dass Gott es besser weiß, dass Gott ein Ziel damit hat. Und ich meine, in unserem Fall ist es noch schön, weil wir sagen können, sie ist heimgegangen. Aber die Herausforderung bleibt dennoch bestehen, Gott in dieser Situation oder in dieser Lage nicht zu verstehen. Und deswegen will ich euch ermutigen, ehrlich zu sein in Gebeten mit Gott, weil das sorgt dafür, dass ihr lernt, ihm zu vertrauen, und euer Vertrauen zu ihm wächst. Und deswegen will ich euch ermutigen, egal wo ihr euch vielleicht gerade befindet, in der nächsten Woche mal ehrlich zu Gott zu beten. Und wenn es eine Bushaltestelle für Feuerwegen ist, dann Bushaltestelle für Feuerwegen. Gott hält das aus, wenn wir frustriert sind. Oder wenn du vielleicht sagst, hey, ich hätte gerne eher so einen ruhigeren Abgang, dann kann ich noch Henoch empfehlen. Von dem wissen wir ganz wenig. Der war halt da und wurde halt dann zu Gott geholt. Also manchmal fragt man sich auch, warum wurde das aufgeschrieben? Also, keine Ahnung. Wir wissen ganz wenig von Henoch, außer dass der halt nicht gestorben ist. Genau. Nutzt also diese Möglichkeit, euch im gegenseitigen Vertrauen zu ermutigen. Einmal in dem gegenseitigen Vertrauen zu Gott, dass ihr sagt, hey, ich finde diese Situation kacke. Ich verstehe nicht, warum du eingreifst. Du wärst mächtig genug. Zeig's mir. Erklär's mir. Ich fordere dich heraus. Und auf der anderen Seite, bei jedem, der auf diesen Appell geantwortet hat mit alle Zeit, hast du die Möglichkeit, dich ermutigen zu lassen. Ich weiß, häufig sind wir so drauf, wir wünschen uns, Gott, zeig doch meinem Nächsten, dass es mir gerade schlecht geht. Ich brauche Hilfe, deswegen öffne ihm die Augen. Ne? Manche singen auch so, Herr, öffne du ihm die Augen, Herr, öffne du ihm das Herz, er muss mich sehen. So funktioniert das nicht. Ich meine, es ist schön, wenn du das erlebst, dass Gott jemanden sagt, hey, geh mal zu der und der Person, lade ihn nach Hause ein, lade sie nach Hause ein. Aber das muss ja jetzt nicht der Standard sein. Gott geht davon aus, dass ihr in der Lage seid zu sprechen. Ihr seid in der Lage, um Hilfe zu bitten. Ihr seid in der Lage, anderen Leuten zu helfen. Und da möchte ich dich ermutigen, das zu tun, weil auch wenn andere Menschen dir helfen, wirst du lernen, anderen Menschen zu vertrauen. Und gerade in unserem christlichen Kontext stärkt das auch unser Vertrauen in Gott, weil wir sehen, ah krass, wir sind nicht alleine. Ich habe hier meinen Bruder, ich habe hier meine Schwester, ich habe hier meine Gemeinde, die für mich da ist und die betet. Und wenn wir an diesem Punkt sind, dass wir sagen können, wir haben tiefes Vertrauen zu Gott, dann stellt sich ja irgendwie die Frage, was dann? Und diese Frage habe ich beantwortet mit, ich glaube, wenn wir uns als Propheten in Deutschland sehen, dann werden wir erkennen, dass wir eine Ethik haben, die nicht von dieser Welt ist. Dass es sich lohnt, diesem Gott, seinen Weisungen, Satzungen, Geboten zu vertrauen, auch wenn wir uns vielleicht gerade ihm nicht nahe fühlen. Denn heute muss Gott sich mit vielen Lügen von der Welt und Götzen beschäftigen. Aber wir wissen, er wird nicht einen Kampf verlieren. Seine Wahrheit wird jede Lüge beseitigen. Dann ist es egal, wie schrecklich die Welt aussehen mag, denn Gott hat alles im Griff und er lässt uns nicht im Stich. Denn Gott ist gut. Und ich weiß nicht, wie es euch jetzt gerade geht, aber dies ist die Wahrheit damals wie heute. Während der Geschichte habe ich euch eine Sache vom Schreiber des Königebriefs vorenthalten. Und zwar macht er das so, dass er manchmal anstatt Baal, Baalsebub schreibt, was ein Hinweis auf Beelzebub ist, also auf den Satan, auf den Teufel. Und was bedeutet das? Israel betet den Satan an, dadurch, dass sie die Welt anbeten. Und ich weiß nicht, wie du dich jetzt fühlst mit diesem Kontrast, aber das ist ein Kampf, der schon immer tobt und es ist der Kampf Jahwe gegen Satan. Und deswegen will ich euch mit dieser Geschichte Mut machen. Denn selbst als man denken könnte, es sei alles umsonst, Israel kehrt nicht um und man sich die Frage stellen könnte, waren die Propheten denn alle umsonst da? Selbst an dieser Stelle verspricht Gott, dass er wieder da ist, dass er sein Versprechen mit Israel hält. Er erhält die königliche Nachfolge, egal wie zerstreut oder verstreut sie gewesen ist. Er hält sie am Leben. Er ist bereit, Elia wegzuberufen und Elisa einzusetzen. Dadurch macht Gott klar, ich bin da. Und das soll auch mein Schluss sein für heute. Gott ist da. Er hat alles unter Kontrolle. Denn er ist unser Gott, dem wir vertrauen können. Und er möchte unsere Gemeinschaft nutzen, dass wir lernen, ihn immer mehr zu vertrauen. Es liegt also an dir. Du kannst an deiner Vertrauensbeziehung zu Gott arbeiten. Du kannst an deiner Vertrauensbeziehung zu deinen Geschwistern arbeiten. Und wenn du sagst, das läuft schon richtig gut, dann stell dir vielleicht mal die Frage, was würde das bedeuten, wenn ich Prophet wäre? Was würde das bedeuten? Weil ich glaube, wir sind mit alle mit einem Auftrag hier. Wir sind nicht irgendwie zufällig hier oder weil du so gut Lobpreis machen kannst oder so gut. Ich glaube, wir sind für Menschen hier. Der Auftrag ist, für Menschen da zu sein. Und deswegen lass mich dich wirklich in Liebe ermutigen und herausfordern, diese Vertrauensschritte mit Gott und vielleicht auch mit deinem Nächsten zu gehen, damit wir in dieser Welt einen Unterschied machen können. Denn Gott ist gut. Ich bete noch mit uns.